Ich habe zu Hause sehr gezweifelt, ob ich wirklich noch einmal über das Geld reden soll. Ich hatte ja den Vers jetzt zu weit ausgelegt. Es gab noch viele andere Dinge und ich dachte, muss reichen. Aber das, was so im Hauskreis kam, mit einigen Bemerkungen, merkte ich doch, oh, hier gibt es eigentlich doch noch eine Menge zu sagen. Wenn man bedenkt, dass Jesus 16 der 38 Gleichnisse in irgendeiner Art und Weise mit irdischem Besitz und Schätzen in Verbindung bringt und dass in der Bibel, also unser Herr, Jesus Christus, von dem, was seine, in der Bibel von seinen Worten überliefert ist, mehr über die Verwalterschaft spricht, also wie wir mit dem umgehen, was Gott uns gegeben hat, als über Himmel und Hölle zusammen. Und ich immer mehr merkte, wie viel die Bibel tatsächlich dazu spricht und es da 2000 Verse dazu gibt, die irgendwie mit Reichtum und Besitz zusammenhängen, habe ich mich dazu entschlossen, ich werde doch noch einmal darüber reden. Wenn die Bibel so viel davon spricht, aber unsere Predigt nur so selten darüber sind, dann ist ja das Verhältnis irgendwo auch nicht gerechtfertigt. Und wenn jetzt wir gerade dort sind, ist jetzt die Zeit da, darüber zu reden. Nur es hat mir einiges gekostet. Ich habe mich dazu entschieden, ohne größte innere Überzeugung. Was mich dann aber dazu so wirklich überzeugt hat, dass diese Entscheidung richtig war und ich geradezu ein Wow-Erlebnis hatte, das war einige Verse aus Lukas. Wenn ihr wissen wollt, was das war, müsst ihr jetzt aufmerksam zuhören. Das werde ich erst später sagen. Ich habe also vor 2 Wochen 4 Prinzipien euch an die Hand gegeben. Also haben wir aus Epheser 4,28 gelernt. 4 Prinzipien bezüglich des Geldverdienens. Du sollst hart arbeiten. Das erste war, arbeite hart. Das zweite, arbeite mit deinen Händen. Also etwas Wertschöpfendes. Drittens, erarbeite etwas Gutes. Und das vierte war, arbeite, um zu geben. Ja, das hatte euch damals diesen Merksatz mitgegeben. Die Hilfe der Fleißigen schafft guten Wert. Sei fleißig, schaffe Wert mit deinen Händen, wobei es nicht nur um irdischen Wert geht, sondern auch Wert im übertragenen Sinne. Wirke Gutes. Und hilf in Not. Heute möchte ich über die Verwalterschaft unserer irdischen Besitztümer sprechen. Und die Bibel hat so viel dazu, dass ich viele, viele Kapitel in eine Predigt packen müsste, was natürlich nicht geht. Also ist das nur eine Auswahl von Dingen, von denen ich denke, dass sie für uns besonders wichtig sind. Wahrscheinlich werde ich auch nur so weit kommen, wie ich kommen kann. Ich möchte aber euch 4 Prinzipien mitgeben, 4 Prinzipien der Verwalterschaft, die wir in der Bibel immer wieder sehen und die mir auch sehr wichtig erscheinen. Das eine ist, sei ein treuer Verwalter. Ich habe wahrscheinlich einen Schreibfehler gemacht und in den Wochenblättern steht, sei ein teurer Verwalter. Ihr seid alle sehr teuer. Das muss ich euch jetzt nicht extra sagen, dass ihr teuer sein sollt. Also dort heißt es treuer. Ja, als ich das Viktor sagte, habe ich wahrscheinlich einen Schreibfehler gemacht. Also sei ein treuer Verwalter, ist das Erste, worüber wir uns Gedanken machen wollen. Das Zweite ist, sei ein liebender Verwalter zur Ehre Gottes. Das Dritte, worüber wir uns Gedanken machen wollen, ist, sei ein dankbarer Verwalter. Und das Vierte und gleichzeitig Größte und Schwerste ist, sei ein weiser Verwalter zur Ehre Gottes. Nun, ich möchte, bevor wir uns mit diesen Themen noch einmal mit ausgewählten Bibelstellen beschäftigen, kurz beten und euch bitten, dass ihr euch still mit mir im Gebet vereinigt. Himmlischer Vater, wir möchten heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen, weil es uns im Alltag einfach so oft betrifft und du sprichst auch sehr viel davon. Und wir lassen uns gerade, wenn es um unseren Besitz, um das Geld geht, sehr schnell auch verblenden und fragen nicht nach dir und deinem Willen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns bereit machst, darauf zu achten, aufzunehmen, was du uns in deinem Wort zu sagen hast und das auch wirklich zu beherzigen. Und ich will dich auch um die Weisheit bitten, die wir brauchen, um all die Entscheidungen gut, klug und zu deiner Ehre machen zu können. Amen. Nun, ich möchte zwei Bibelstellen lesen, die uns heute in einem gewissen Sinne als Leitbibelstellen dienen werden. Das eine ist Epheser 4, Vers 28. Das ist die Wiederholung vom letzten Mal, sozusagen der Trittbrettvers zu diesem Thema. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Und die zweite Stelle ist aus 1. Timotheus, und ich war erstaunt, wie viel Paulus an Timotheus über Geld oder Besitz im Allgemeinen spricht. Und da spricht er zu den Reichen wie folgt. 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 17 bis 19. Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Nun, du bist ein Verwalter. Ist euch das bewusst? Mag sein, dass du es vom Kopf her weißt, aber ist es deinem Herzen wirklich bewusst? Alles, was du besitzt, was du hast, gehört eigentlich Gott. Er sagt, mir gehört die ganze Erde. Alles, was in und auf der Erde ist, gehört mir. Er hat es geschaffen, er ist der Herr. Er erlaubt niemandem, wenn er stirbt und von der Welt geht, irgendetwas mitzunehmen. Nichts, noch nicht mal deine Haut, in der du steckst. Alles gehört ihm. Er gibt, wem er will, und er nimmt, von wem er will. Ist es unseren Herzen wirklich bekannt, bewusst, dass wir nichts besitzen, sondern dass wir von allem, was wir haben, lediglich die Verwalter sind, die darüber bestimmen, was damit passiert, nicht aber, dass es im letzten Ende des Sinnes uns gehört. Das heißt, du benutzt Gottes Sachen, Gottes Reichtum. Wofür? Das ist eine Frage, die wir uns heute stellen wollen. Eine Frage, die nicht so einfach ist. Nun, das erste Prinzip, das wir uns, wenn wir über Verwalterschaft reden, wenn wir darüber reden, ich habe etwas von Gott und soll damit etwas machen, ist, sei ein treuer Verwalter zur Ehre Gottes. Nun, das ist nicht einfach nur das Erste, weil es mir zuerst eingefallen ist, sondern das ist tatsächlich das Erste, weil es in der Priorität bezogen auf Verwalter das Wichtigste ist. Wisst ihr eigentlich alle, was ein Verwalter ist? Vielleicht sollten wir das einmal klären. Ein Verwalter ist jemand, der nicht seinen eigenen Besitz, sondern den Besitz von jemand anders besorgt und darüber entscheidet, was damit passiert. Ja? Also, er verwaltet von jemandem anderen etwas, sein Haus, sein Besitz, sein Geld, seine Gesundheit, was auch immer. Also, das Erste und Wichtigste ist Treue. Paulus sagt an 1. Korinther 4, Vers 2, da geht es um die geistliche Haushalterschaft, also Haushalter ist ein anderes Wort für Verwalter, ist sehr ähnlich, die beiden Worte werden sehr oft synonym benutzt und in unterschiedlichen Übersetzungen auch mal so übersetzt. Also er sagt, man erwartet nicht mehr von einem Verwalter oder Haushalter, als dass er für treu erfunden wird. Das Wichtigste und Erste ist Treue. Das Gleiche lesen wir auch in Lukas Kapitel 16, Vers 11 bis 12. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das Eure geben? Als mir der Inhalt und die Bedeutung dieser Verse bewusst wurde, dann war es für mich so was wie ein Wow, ja. Gut, dass ich mich dazu entschieden habe, nochmal darüber zu reden. Wir müssen darüber reden, weil es so bedeutend ist. Bevor Jesus diese Worte sprach, hat er erst einmal von dem verlorenen Drachme, von dem verlorenen Schaf und dem verlorenen Sohn, oder eigentlich müsste man sagen, zwei verlorene Söhne, gesprochen. Dann hat er von dem untreuen Verwalter geredet. Ein Verwalter, der das Gut von seinem Herrn untreu verwaltet hat. Also er hat einiges unterschlagen, für sich genommen. Es verschleudert. Und dann hat der Herr zu ihm gesagt, was höre ich von dir? Du hast meinen Besitz verschleudert. Gib Rechenschaft. Du darfst nicht mehr Verwalter sein. Und nun hatte er Angst. Was passiert jetzt? Ich werde meinen Job los. Graben kann er nicht. Er kennt sich also nicht mit Landwirtschaft aus. Und betteln schämt er sich. Also, was soll er tun, damit er später, wenn er arbeitslos ist, von den anderen Menschen Hilfe bekommt? Okay, hat er gesagt, ich habe einen guten Trick. Er hat den einen Schuldner von seinem Herrn, der war ein Landwirt, der schuldete seinem Herrn 100 Tonnen Weizen, Bat oder Kor, wie auch immer, ist egal. Ganz viel Weizen. Und er sagt ihm, komm, schreib schnell, streich den Schuldschein durch, schreib hin, du schuldest nur 80 Tonnen Weizen. Und dann hat er sein Auto drunter gesetzt, unterschrieben und plötzlich war derjenige 20% seiner Schulden los. Der Verwalter durfte das damals nach damaligem Recht, das war erlaubt. Der Verwalter verwaltete also auch die Schulden, was andere Leute dem Herrn schuldig waren. Und er hatte die Macht, so viel Macht, dem anderen Schulden zu erlassen. So, und nun hat er all den Leuten, die seinem großen Gutsbesitzer, dem Herrn, etwas schuldig waren, Schulden erlassen und hat sich natürlich bei den Leuten beliebt gemacht. Und nachdem er dann entlassen wurde, hatte er viele Freunde im Land und überall nahm man ihn bereitwillig auf. Und er konnte sozusagen jeden Tag einen anderen besuchen und bekam satt zu essen. Also das war wow, schlau. Selbst sein Herr, der ihn entlassen hat, war erstaunt und lobte ihn und sagte, was für ein kluger Knecht ich da hatte. Nur der hat meinen Besitz verschleudert. Also er konnte ihn nicht gebrauchen, aber das war echt ein schlaues Kerlchen. Und dann sagt Jesus, als er das erzählt hat, den Leuten, vor allem seinen Jüngern, aber da waren auch Pharisäer, die es hörten, dann sagt Jesus zu den Leuten, seid schlau mit dem, was ihr habt. Die Kinder dieser Welt, die sind schlauer als ihr Geschlecht. Da gibt es einige, das sind so gerissene Wölfe. Wenn die mit dem Geld umgehen können, dann kriegen die eine Menge rausgerissen. Er sagt, ihr sollt es auch so machen. Setzt euer Geld so ein, die Verwalterschaft vor Gott macht sie so, dass man euch, wenn ihr entlassen werdet aus dieser Welt, oben im Himmel all die anderen geretteten Leute euch in ihre Hütten aufnehmen. Habt ihr es verstanden? Setz dein Geld hier in der Welt, deinen ganzen Besitz so ein, all den Gläubigen gegenüber, die ja später auch im Himmel sein werden, dass sie, wenn du in den Himmel kommst, sie dich mit offenen Armen begrüßen und sagen, das ist unser Wohltäter, den wollen wir gleich mit in unsere Wohnung in diesem neuen Jerusalem nehmen, das so unendlich viele Wohnungen, aber genügend Wohnungen für alle hat. Oder auf der neuen Erde mit all den vielen Häusern. Jesus sagt hier nicht, du sollst ein gerissener Wolf sein und viel Geld machen, wie das der Knecht hat. Jesus sagt, den Besitz, das, was du von Gott verwaltest, setze so ein, dass es etwas für den Himmel bringt. Ja? Setze es so ein, dass es etwas für den Himmel bringt. Und zwar so viel für den Himmel bringt, dass man dich gerne dort aufnehmen wird. Aber er sagt nicht, sei so gerissen nach deinem Vorteil, sondern sei treu. Also das heißt, Jesus kombiniert es gleichzeitig mit einem treuen Verwalter, was der Verwalter in seiner Geschichte eben nicht war. Und Jesus sagt, nun hört mal zu, was er sagt, wenn ihr nun, Vers 11, Lukas 16, Vers 11, schreibt euch das auf, bitte, wenn ihr das nicht immer behalten könnt. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, also mit dem Besitz, mit eurem Reichtum, Mammon ist ein, ich glaube, altaramäisches Wort für Besitz oder Reichtum, wenn ihr nun mit diesem Reichtum nicht treu wart, mit dem irdischen Reichtum, mit dem Geld, das ihr verwaltet, wenn ihr damit nicht treu gewesen seid, wer wird euch das wahre Himmlische anvertrauen? Und wenn ihr mit dem Gut eines anderen nicht treu wart, wer wird euch das eure geben? Und wenn wir das zu Ende denken, heißt das, wenn du nicht treu mit Geld umgehst, wird Gott dir womöglich auch die geistlichen Reichtümer nicht geben. Und das ist viel. Wie du mit Geld umgehst, sieht fast so aus, als würde Gott danach entscheiden, welche geistlichen Gaben er dir gibt und Reichtümer. Nun, es ist natürlich nicht so, dass wir sagen können, eine Einheit Treue gibt eine Einheit geistliche Gaben. Ja, das können wir so nicht eins zu eins einfach übersetzen. Aber Jesus stellt diese Frage und sie klingt nach einer rhetorischen Frage. Wenn ihr mit dem Ungerecht, mit eurem Besitz nicht treu umgegangen seid, ihn nicht treu verwaltet habt, wer wird euch das wahre, geistliche, himmlische geben? Wird Gott euch dann mehr geistliche Güter anvertrauen, über die ihr dann verwalten könnt? Eher nein. Diese große Bedeutung hat es, wie wir mit unserem Besitz umgehen. So, und da ich nur noch ganz wenig Zeit habe für ein so Riesenthema, nur noch 20 Minuten, muss ich euch die Aufgabe geben, euch zu Hause wirklich intensiv damit zu beschäftigen und danach zu suchen. Eine Möglichkeit ist, Bücher zu lesen. Gottes Wort und mein Geld, ein kleines Büchlein. Hätte ich die Autorität von Gott, würde ich euch alle dazu verpflichten, es zu lesen. Habe ich leider nicht. Ein anderes ebenfalls gutes Buch heißt Ich bin verschuldet. Zweitrangig, aber wichtig. Und wem gehört das Geld? Ist ein bisschen ausführlicher. Ebenfalls ein sehr wichtiges Buch. Aber das Kleine, das muss jeder hinkriegen, der irgendwie lesen kann. So, ich möchte jetzt ein paar Dinge euch mitgeben und ich bitte euch, schreibt die Dinge auf und denkt darüber nach. Ihr könnt nicht einfach sagen, okay, ich höre mir 3 Predigten an und dann ist gut, dann weiß ich's. Wenn du treu verwalten willst, musst du zum einen wissen, was will Gott denn überhaupt, dass ich mit seinem Besitz tue? Das heißt, du musst dich um Gottes Willen kümmern. Du musst tatsächlich, und ich meine mit tatsächlich, tatsächlich in der Sache tun, die Bibel nehmen, aufschlagen und suchen, was will Gott denn, dass ich mit meinem Besitz tue, mit dem, was er mir gegeben hat? Und da ist es egal, ob er dir ein ganz kleines bisschen gegeben hat und du zu den Armen des Landes gehörst oder ob er dir sehr viel gegeben hat und du zu den Reichen gehörst. Wir wissen nicht, warum Gott dem einen viel und dem anderen wenig gibt und dem anderen schwer und dem anderen leicht gibt. Das wissen wir nicht. Ich will darüber auch nicht viel spekulieren. Das ist in seiner Autorität, wie er das tut. Es gibt ein paar Prinzipien in der Bibel, aber ich will mich darin heute nicht verlieren. Forsche nach Gottes Willen. Ein paar Dinge von Gottes Willen möchte ich heute mitgeben. Das eine ist, du solltest den Besitz von Gott in Empfang nehmen. Nun, in dem Beispiel, wo Jesus von den Talenten gibt, er hat dem einen ein, dem anderen zwei, dem anderen fünf Talente gegeben. Talent ist Geld, ja? Geld, einfach Geld, Silbergeld. Dann hat er das denen in die Hand gedrückt und sagt, jetzt verwalte. Gott kommt nicht von einem, oder schickt einen Engel zu uns und sagt, hier hast du 1000 Euro im Monat und im nächsten Monat kommt der Engel wieder und gibt dir 1000 Euro. Nee. Die Art, wie Gott uns das Geld gibt, ist eine andere. Ich möchte vier Dinge sagen, was ich in der Bibel gefunden habe, mit Hilfe anderer Leute, wie Gott gibt. Vier Dinge, es mag mehr geben. Ich weiß nur von vier. Das eine ist durch fleißige, wertschöpfende, gute Arbeit. Und das ist das Gewöhnliche. Es ist Gottes Wille, dass wir arbeiten. Das ist die Art, wie er gibt. Okay? Gott gibt, indem wir arbeiten. Oder indem er uns jemanden zur Seite stellt, der für mich arbeitet. Kinder zum Beispiel. Oder die Frau. Vielfach ist es ja so, dass die Frau nicht arbeitet, sondern nur der Mann. Dann ist sie jemand, der auch arbeitet, aber nicht direkt im Geld verdienen, aber insgesamt alles zusammen Arbeit. Und Kinder müssen rangezogen werden an die Arbeit. Ja? Entsprechend ihrem Alter, ihres Vermögens, aber sie müssen herangezogen werden. Ein biblisches Prinzip. Das zweite ist, durch weises wirtschaftliches Handeln mit dem, was du erarbeitet hast. Also was tust du mit dem, was du hast? Setzt du es klug und weise ein? Wenn du es nämlich gleich verschwendest, hast du es wieder nicht. Darüber werde ich später etwas mehr sagen. Über das Arbeiten habe ich letztes Mal ausführlicher geredet. Das dritte ist Geschenke. Tatsächlich gibt Gott uns manchmal, indem andere Menschen uns schenken. Und es kommt nicht ein Engel vom Himmel, aber jemand schenkt uns etwas. Die wenigsten davon werden reich. Es ist mehr so ein kleines Bonbon. Und das vierte ist eine Erbschaft. Ja, da gibt es das Prinzip, das Paulus sogar erwähnt, in Korinther, 1. Korinther 10, glaube ich, 30 oder so. Eltern sollen Schätze für ihre Kinder sammeln. Also man erbt etwas. Und so kommen wir auch in gewisser Weise an Reichtum. Aber in der Regel ist es so, dass jemand vorher dafür gearbeitet hat. Irgendwann hat es sich jemand erarbeitet. Und so kommt irgendwie alles immer wieder zurück auf das Arbeiten. Es ist Gottes Wille, dass wir fleißig, hart, wertschöpfend, gut arbeiten. Ich möchte zum Punkt 2 gehen und ein zweites Prinzip der Verwalterschaft geben. Und das zweite Prinzip ist, sei ein liebender Verwalter zur Ehre Gottes. Nun, dieses Prinzip beinhaltet wiederum so viele andere Prinzipien, die hier zusammengesammelt sind, dass ich ein bisschen zusammenfassend eher sagen werde. Wir sind Gottes Ebenbild. Gott liebt. Er ist ein liebevoller, gütiger Geber. Was heißt das für dich, wenn du in seinem Ebenbild geschaffen bist? Gib, liebevoll, gütig, großherzig. Wenn du das Geld, das du bekommst, mit all dem Besitz, den du hast, liebevoll verwaltest, nach Gottes Regeln der Liebe, indem du deinen Nächsten genauso liebst wie dich, wirst du nichts unnötig anhäufen, das ein anderer dringender braucht als du. Wo du nicht es vertreten kannst zu sagen, du, das kann ich dir wirklich nicht geben, weil. Sei ein liebender Verwalter. Nun, in Epheser haben wir gelernt, arbeite hart daran, mit deinen Fähigkeiten etwas von Gottes Reichtümern zu erwerben, um sie dem Bedürftigen zu geben. Nun, was ist eine biblische Prioritätenliste, wem du das in erster Linie geben solltest, das du verdient hast? Gut, du verdienst Geld oder Naturalien, ist egal. Und du musst das jetzt irgendwie verwalten. Ja, klar, das erste Brötchen kaufst du vielleicht für dich oder für deine Kinder, das zweite Brötchen dann für den Nachbarn und das dritte für irgendjemanden. Also Folgendes sagt die Bibel. Und es wird mehr geben, aber ich denke, ich treffe hier so ziemlich Ich bin mir sicher, dass ich da wirklich das biblische Bild treffe. Die erste Priorität, und sie wird in der Bibel so hart bestraft, es wird so hart gesagt, dass man da kaum drum herum kommen kann, sie als erste Priorität zu bezeichnen, ist deine Familie. 1. Timotheus 5, 4 und 8, wer für seine eigenen Hausgenossen nicht sorgt, ist schlimmer als ein Ungläubiger und Heide. Ja, also es ist schlimm, wenn du für deine Familie nicht sorgst. Also deine erste Priorität ist, du versorgst mit dem, was Gott dir gegeben hat zur Verwaltung, deine Angehörigen, deine Familie. Für den Vater ist es natürlich seine Frau und die Kinder, beziehungsweise für die Mutter ist es Mann und Kinder oder Kinder. Für die Kinder heißt es, sie versorgen ihre Eltern, wenn diese nicht mehr in der Lage sind, sich selbst zu versorgen. Oder die gesunden Kinder versorgen vielleicht noch ein behindertes Geschwisterkind mit dazu. Da gibt es verschiedene, aber für deine eigenen Angehörigen, die Verwandtschaft, das, was zu dir gehört, was unter deiner Obhut steht, ist deine erste Priorität, sie gut zu versorgen. Das zweite ist deine Gemeinde. Nun, ich nehme es daher als zweites, weil wir immer wieder Hinweise in der Bibel darauf haben, wie Christen vorbildlich gehandelt haben, indem sie ihren Geschwistern aus der Gemeinde etwas gegeben haben. Jerusalemer Gemeinde ist dort ein besonderes Vorbild. Aber auch Jakobus sagt, was nutzt es, wenn du deinem Bruder sagst, der Hunger hat und der friert, mögest du dich anziehen und wärmen und ihm aber nicht gibst, was er braucht. Ja, also wer ist dein Bruder, dem du das sagst? Na, der aus deiner Gemeinde. Du sagst das nicht dem am anderen Land, sondern du sagst es, die um dir herum sind. Also die Christen um dich herum, das ist in der Regel die Gemeinde. Die Bedürftigen in der Gemeinde sind deine zweite Priorität. Ich gebe zu, dass wir heute diese zweite Priorität in Klammern setzen können, weil die meisten von uns nicht so bedürftig sind. Es sei denn, uns werden bedürftige Leute hinzugeführt, Flüchtlinge oder sonst irgendjemand. Oder es ist tatsächlich jemand von uns, aus welchen Gründen auch immer, mal kurzzeitig in ein Problem hineingeraten, dann sind die anderen natürlich verpflichtet, ihm zu helfen. Die dritte Priorität sind andere Christen. Auch das ist ein biblisches Prinzip, dass wenn du auch schon neben dir die versorgt hast, denk immer an die anderen Christen. Wir werden dazu aufgefordert, also Paulus fordert die Korinther zum Beispiel dazu auf, der verarmten Jerusalemer Gemeinde zu helfen. Er bedankt sich und stellt es als Vorbild hin, dass die Philipper ihm geholfen haben in seinen Bedrängnis und als er brauchte und damit auch Teilhaber des Evangeliums waren. Also dieses gegenseitige Helfen, das haben wir auch heute gelesen, es soll ein Ausgleich stattfinden. Das eine Mal ist der Überfluss von dem einen etwas für den anderen Wertvolles, damit auch der Überfluss des anderen später zu deinem Ausgleich hinzuträgt. Und dabei soll es nicht so sein, dass der eine, der hat, demjenigen, der nichts hat, so viel gibt, dass er selber der Arme ist. Ich kann jetzt nicht ganz Korinther 8 und 9, was Stefan gelesen hat, auslegen, aber dort wird dieses Prinzip unter anderem auch dargelegt. Die anderen Christen, die anderen Glaubensgeschwister in der Welt, die Verfolgten, die Flüchtlinge, die Hungernden, wie auch immer, wir sollten sie unterstützen. Sie haben eine hohe Priorität. Das vierte sind bedürftige Ungläubige in deinem Umfeld. Das entnehme ich dem, dass man allgemein sagt, Gutes tun. Auch in Betracht dessen, was in der Gesellschaft geachtet wird als Gutes tun. Auch das war in Korinther, 2. Korinther 9, glaube ich, war das, wurde das auch mit erwähnt, dieses Prinzip, oder vielleicht auch Kapitel 8. Und wenn wir sagen, danach erst kommen die Ungläubigen, dann ist es, glaube ich, einfach logisch. Erst derjenige, der vor deiner Tür ist, in deiner Umgebung, und dann derjenige, der weiter weg ist. Das wäre dann das fünfte Prinzip, bedürftige Ungläubige außerhalb deines Umfeldes. Wir finden etwas mehr über die liebende Verwalterschaft in 1. Timotheus 6, 17 bis 19. Und ich möchte diese Verse lesen. Da sagt Gott Folgendes: Den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Sie sollen Gutes tun. Achtet jetzt auf die Anreihung von dem, wie Paulus eine liebende Verwalterschaft aufteilt. Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Nun, das Erste, was Paulus hier sagt, ist: Setze deine Hoffnung ganz auf Gott, nicht auf den Reichtum. Du wirst nicht liebend verwalten können, wenn du deine Hoffnung auf den Reichtum setzt. Abgesehen davon ist es ja sündig. Nur dann, wenn du dich davon löst und sagst: Meine Hoffnung, meine Sicherheit liegt in Gott und nicht in dem Geld, wirst du wirklich losgelöst von diesen irdischen Fängen, in die uns der Besitz schnell hineinbringt, dieses, was Gott dir gegeben hat, liebend verwalten können. Und das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Es ist sündhaft, wenn wir unsere Hoffnung auf das Geld setzen. Und es ist geboten, Paulus sagt ja Gebiete, dass die Reichen nicht ihre Hoffnung auf ihren Reichtum setzen, sondern auf Gott, der alles gibt. Und der uns auch reichlich gibt, damit wir genießen können. Reich werden, dann sollen sie Gutes tun. Spenden, gib dein Geld, was du hast, irgendwo hin, nutze es so, dass du damit Gutes tust. Nicht nur spenden. Es kann vielleicht auch sein, dass du dein Auto dazu gebrauchst, um gute Dinge zu tun damit. Oder dass du anderen Besitz dazu gebrauchst, etwas Gutes damit zu tun. Es geht nicht nur um Spenden, es geht allgemein, deinen gesamten Besitz setze dafür ein, Gutes zu tun. Und dann sagt Paulus: Reich werden an guten Werken. Der hat auch schon mal gesagt, Gutes tun, oder? Gutes tun ist ja gute Werke. Nein, 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 nicht sparsam, sondern reich darin werden. Sodass du sagen kannst: Ich habe viele gute Werke getan, nicht nur einzelne, damit ich abhaken konnte. Dann sagt Paulus auch, sie sollen freigebig sein. Frei geben, gerne geben. Paulus ermahnte die Korinther, dass sie gerne geben sollen, freiwillig, nicht gezwungen, weil Gott einen fröhlichen Geber lieb hat. Gib wie ein Königskind, königlich, als wärst du das Kind eines himmlischen Königs, dem die ganze Welt gehört. Sei bereit, das, was du hast, mit anderen zu teilen. In diesem Fall geht es um das Teilen nicht, dass du einen Teil für dich behältst und einen Teil abgibst, sondern hier, soweit ich das sehen konnte von dem griechischen Wort her und wie es sonst gebraucht wird, hier geht es mehr darum, dass du die Dinge, die du hast, nicht nur für dich alleine gebrauchst, sondern auch anderen um dich herum, deinen Glaubensgeschwistern vor allem, eben zur Verfügung stellst. Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, wenn ich jemandem etwas leihe, damit er meinen Gegenstand gebrauchen kann für eine Zeit lang, verbraucht er den Gegenstand. Der geht vielleicht teilweise kaputt oder nutzt sich ab, also erwarte ich eine Mietgebühr, dass er mir dafür auch etwas Geld gibt. Ich hoffe, das macht ihr nicht, aber könnte man ja tun. Und das ist nicht ein biblisches Prinzip, wenn man sagt, teile das, was du hast, mit dem anderen. Sag nicht einfach, das ist meins, gebe ich nur mich, und wenn ich es jemandem zur Verfügung stelle, muss er mir dafür Geld geben. Teile. Liebe mit deinem Geld. Könnten wir zusammenfassen. Ich möchte zum dritten Punkt gehen. Das dritte Prinzip einer würdigen Verwalterschaft: Sei ein dankbarer Verwalter. Nun, dazu gehört auch Zufriedenheit. Dazu gehört Genügsamkeit. Dazu gehört auch, dass wir das genießen können, wie wir eben gelesen haben in 1. Timotheus 6, Vers 17. Wenn Gott dir etwas reichlich darreicht und du hast genug von allem, du darfst es genießen. Es ist dein Teil. In Prediger lesen wir viel davon. Gott gibt uns, damit wir es genießen. Mit dankbarem Herzen genießen. Ihr könnt euch gerne Bibelstellen aufschreiben wie 1. Korinther 10, 30, 1. Timotheus 4, 3 bis 5 oder 1. Timotheus 4, 17, Prediger 2, 24 bis 26, Prediger 3, 12 bis 13, Prediger 5, 17 bis 19. Und ihr werdet eines feststellen, wenn ihr das sehr gut miteinander vergleicht, all diese Stellen, und das sind nicht die einzigen in der Bibel dazu, dass es immer in Verbindung mit, dass Gott gegeben hat und dir zum Genuss gibt, erlaubt. Manchmal kann er jemandem etwas geben und er erlaubt es nicht, ihm zu genießen, sondern nimmt es ihm vorzeitig auch wieder. Und Salomo sagt, das ist ein Übel, das ich unter der Sonne gesehen habe. Aber wenn Gott dir etwas gibt und er gibt dir die Möglichkeit, davon zu genießen, tue es. Vergiss niemals den Bedürftigen neben dir. Vergiss nicht, liebend zu genießen. Und ich glaube, die Freude in den Augen dessen zu sehen, dem du etwas gegeben hast, ist manchmal ein schönerer Genuss, als einen pompöseren Urlaub gehabt zu haben oder einen allgemein ein bisschen besseren gehabt zu haben, als nur einen sehr einfachen. Oder wie auch immer. Wir dürfen genießen, mit dankbaren Herzen, würdig zu Gottes Ehre. Übrigens, die Ehre Gottes hat da auch immer wieder einen Zusammenhang mit dem Genießen. Sei ein dankbarer Verwalter dessen, was Gott dir gibt, wie auch immer du es gebrauchst. Und das vierte, letzte und schwerste von allem, sei ein weiser Verwalter zur Ehre Gottes. Nun, das Weise, das ist deswegen schwer, weil es nicht immer ein Gebot ist, du musst hier so und da so handeln, sondern weil es häufig ein Abwägen verschiedener Prinzipien ist. Wenn du 200 Euro monatlich entbehren kannst, musst du irgendwie die Frage stellen, wie viel davon legst du in weiser Voraussicht für künftige Bedürfnisse deiner Familie zur Seite? Also sorgst für den Winter vor, sprichwörtlich. Und wie viel davon kannst du oder willst du dem anderen geben? Teilst du das in 100 und 100 oder gibst du mehr ab, als du zurücklegst? Oder bist du so geizig und sagst, wenn ich 10 abgebe, reicht das und 190 mache ich für mich und meine Kinder? Da müssen wir Prinzipien abwägen, müssen unser Herz prüfen. Und das ist oft schwer, weil wir uns auch oft selbst betrügen. Und wir finden eine Menge Ideen, warum wir nicht abgeben sollten und warum wir das jetzt gerade für uns brauchen. Oder ein anderes Beispiel, deine Kinder wollen etwas haben, das sie eigentlich nicht brauchen. Da sagst du dir vielleicht, gut, Gott gibt uns, damit wir genießen können. Aber auf der anderen Seite solltest du vielleicht deinen Kindern nicht zu viel geben, sondern für sie, für wichtigere, spätere Dinge im Leben zurücklegen. Mach ihnen kleinere Geschenke und leg dann lieber etwas mehr für sie zurück, damit sie für die Ausbildung etwas haben oder für andere wichtige Dinge in ihrem Leben. Je nachdem, wie die Situation in jeder Familie ist, das muss man eben individuell einzeln entscheiden. Oder vielleicht ist es auch viel besser, du legst für deine Kinder gar nicht so viel zurück, sondern gibst es mehr denjenigen, die jetzt keine Eltern haben, weil sie Krieg hatten oder weil die Eltern verfolgt werden wegen ihres Glaubens und eingesperrt sind. Da müssen wir immer viele verschiedene Prinzipien miteinander abwägen. Wir kommen also nicht drum herum, uns mit diesen verschiedenen Prinzipien zu beschäftigen. Und ich kann euch jetzt nicht all das sagen, was ich weiß. Ich kann höchstens noch eine dritte Predigt darüber machen. Unabhängig davon, wie oft ich hier darüber predigen würde, ihr müsst euch wirklich mit diesem Thema auseinandersetzen. Wenn die Bibel dem einen so hohen Stellenwert beimisst, dürft ihr nicht einfach sagen, Geld ist nur Geld, das ist irdisch und wir kümmern uns um das Geistliche. Was mir aufgefallen ist, wenn Paulus über die Dinge spricht, über die Verwalterschaft, macht er irgendwie, manchmal weiß ich gar nicht, spricht er jetzt von dem irdischen Besitz oder von dem Geistlichen? Irgendwie ist alles eins. Gott gibt mal so, aber Gott gibt Unterschiedliches. Und es ist, wir können das nicht einfach trennen. Du musst mit deinen geistlichen Gaben, die du hast, genauso sie verwalten und überlegen, wem du was tust und gibst, wie mit dem irdischen Besitz, also mit Geld zum Beispiel. Nun, es gibt einige Dinge, die weise sind, die aber nicht immer als Gebot zu tun sind. Das eine ist zum Beispiel Sparen. Lege für knappe Zeiten zurück so wie die Ameise für den Winter sammelt, so wie jeder, der von seinem eigenen Garten lebt, logischerweise in der Ernte so viel ernten muss, damit er für ein ganzes Jahr leben kann. Dann könnten wir vielleicht fragen, wie viel ist gut sparen? Für ein halbes Jahr, für ein Jahr, für eine Generation oder bis ich finanziell unabhängig bin? Nun, finanzielle Unabhängigkeit sollten wir nicht erstreben. Das sehe ich nicht für biblisch an, ganz und gar nicht, weil das bedeutet, ich verlasse mich nicht auf Gott, ich will irgendwann selbst bestimmen. Ich möchte hier euch auch nicht vorsagen, wie viel es ist oder nicht. Wenn wir sagen, wir legen etwas für die Kinder zurück, dann ist es vielleicht für einen Teil ihres Lebens. Wenn wir sagen, für das nächste Auto, damit ich nicht Schulden machen muss, dann sind das Jahre. Ein andermal sagen wir, ich kann nicht so viel Geld zurücklegen, dass ich, falls ich arbeitslos werde, 10 Jahre bequem, luxuriös leben kann. Also das ist auch nicht gut. Vielleicht reicht es dort, wenn ich sage, ein Winter, ein halbes Jahr oder ein Jahr, sodass man über die Runden kommt. Wobei wir heute ja auch in vieler Weise durch unseren Staat abgefangen werden. Aber wie ist es mit den Christen, bei denen das nicht so ist? Die müssen da wieder auch biblische Prinzipien heranziehen. Und da ist vielleicht dieses Denken mit ein Jahr, so wie bei der Ernte, du sorgst ein Jahr im Voraus, damit du am Ende dieses Jahres immer noch genug von allem hast, ein sinnvolles Maß. Das ist jetzt, sagt uns die Bibel nicht, für wie lange du voraussorgen sollst. Aber der reiche Kornbauer, von dem hat Jesus gesagt, der war töricht, der lebte da viele Jahre lang, wollte sagen, jetzt leb und vergnüg dich, du hast auch viele Jahre genug. Jesus sagt, es war töricht, was er tat. Es wird ihm alles genommen, er wird das gar nicht genießen können, weil sein Leben genommen wird. Und auch das Prinzip gilt in Sprüche, sagt Salomo, dass es die Leute verfluchen denjenigen, der Korn hat und es nicht verkauft. Der hat, aber es nur für sich nimmt, damit er gut lange leben kann, im Notfall auch eine 5-jährige Hungersnot überdauern kann und er gibt dem anderen nicht, der jetzt schon neben ihm hungert. Und ich denke, wenn man so ganz grob sagt, ein Jahr, dass wir dafür vorsorgen, könnte eine biblisch, zumindest teilweise gedeckte Richtschnur sein. Ist Weisheit, ist nicht ein Gebot. Elternsammeln für die Kinder hatte ich gesagt. Ich hatte letztens mal schon gesagt, dass wir sparen sollen für einen bestimmten Zweck, aber nicht horten. Also mehr, als wir für eine bestimmte Sache brauchen, einfach nur, um es zu haben, um reich zu leben oder finanziell unabhängig zu sein. Das ist nicht biblisch. Nun, ich möchte euch ermutigen, dass ihr all die anderen wichtigen Dinge, gerade auch das Sparen, wo kann ich sparen, wie kann ich sparen? Ja, spare ich jetzt nur auf dem Sparbuch oder vergrabe ich es oder sollte man es vielleicht irgendwo anlegen? Vielleicht müssen wir uns oder sollten wir uns darüber mal unterhalten, aber das werde ich jetzt nicht hier in diesem Rahmen tun. Ein anderes Prinzip, das ich gerne als Weisheitsprinzip mitgeben möchte, ist, mache keine Schulden. Dann weiß ich natürlich, dass so manch eine Sache ohne Schulden kaum möglich ist, insbesondere ein Haus zu kaufen. Und dann ist es immer die Frage, wofür machen wir Schulden? Die Bibel verbietet uns nicht, Schulden zu machen, aber dennoch sagt sie immer wieder, gibt sie uns klar, dass Schulden machen eigentlich nicht das ist, wozu Gottes Absicht, was Gott in Gottes Absicht ist. Schulden entstehen fast immer wegen unweiser Lebenswandel oder wegen Sünde. Und ich möchte euch einige Sünden nennen, sündige Lebensweisen, die zu Verschuldung führen. Und der eine und andere von euch wird sicherlich sagen, ja, habe ich in meinem Leben so gemacht, vielleicht auch bevor ich bekehrt war und ich hätte es heute nicht mehr so getan, aber ich muss mit den Folgen leben. Man setzt falsche Prioritäten, was man mit seinem Geld macht. Habsucht. Ich will auch so leben wie der andere. Oder Götzendienst. Ich habe da irgendetwas, dafür gebe ich so viel Geld, weil ich das haben will, sodass ich in Verschuldung gerate. Liebe zum Vergnügen. Mangelnde Genügsamkeit. Mangelnde Selbstbeherrschung. Oder auch riskante Investitionen mit geliehenem Geld. oder Glücksspiele und eine Spielsucht, die mich vielleicht dahin treibt, Geld zu leihen, damit ich weiterspielen kann. Es gibt viele Arten von sündigem Verhalten, von Sünden, die uns in eine Verschuldung treiben. Und manchmal ist es auch bei Christen mehr der Wunsch, einen höheren Lebensstandard haben zu wollen und sich etwas Besseres zu leisten, als Gott ihnen gegeben hat, sich leisten zu können. Und das ist nicht gut. Und nicht umsonst sagt Gott, sei nicht neidisch auf den, dem ich mehr gegeben habe. Ich würde sagen, es gibt vielleicht ein Grundprinzip bei der Verschuldung, wo wir sagen können, es gibt Ausnahmen. Wirtschaftlich sinnvoll und so wie ich, wenn ich das prüfe mit all den Prinzipien, die mir bekannt sind bis jetzt in der Bibel, ist eine Kreditaufnahme dann gerechtfertigt, wenn der Kaufgegenstand den Wert des Kaufpreises erhält oder der Wert des Kaufgegenstandes nur in dem Maß reduziert wird, wie der Kredit auch zurückgezahlt wird. Dann ist es nämlich ein Austausch von Geld und Sache. Also ich finanziere nicht einen Urlaub auf Kredit und der ist dann weg. Ja, und ich habe nur Schulden, das, was übrig bleibt, ist nur Schulden, sondern zum Beispiel bei einem Haus, ich habe ein Haus und ich habe Schulden, aber die Schulden und das Haus, sie wägen sich gegeneinander ab. Sollte die Bank mein Geld, die Schulden einfordern, gut, dann muss ich eben das Haus geben. Das wird im Grundbuch eingetragen als Hinterlassenschaft für die Bank. Das ist sozusagen ein Tausch von Werten, ohne dass ich über mein Vermögen hinausgegangen bin. Das ist eine Sache, wo ich jetzt nicht finde, wo es schlecht ist. Ähnlich ist es vielleicht mit dem Auto. Man kann einen Autokredit machen, indem man dann sein Auto der Bank verpfändet und sagt, wenn ich dir den Kredit nicht zurückzahlen kann, gehört das Auto dir. Ja, das ist dann so ein Austausch dessen. Dann gucken die, wie viel fährst du pro Jahr, wie viel Kilometer, wie viel musst du abgeben, damit der Wert des Autos mit dem Restkredit noch übereinstimmt. Das sind so Dinge, wo es einen Austausch gibt, wo ich vielleicht sagen würde, das ist in Ordnung. Wahrscheinlich ist es aber klüger, wenn es geht, dass man vorher vorausschauend Geld zurücklegt und sich dann ein Auto nach seiner Möglichkeiten kauft. Und da gibt es noch ein paar andere Dinge, die wir gut miteinander abwägen müssen. Aber grundsätzlich sollten wir, bevor wir Schulden machen, immer uns fragen, ist das notwendig? Ist es wirklich weise oder mache ich das und lebe dann über meine Verhältnisse, über dem, was Gott mir gegeben hat und mir zugedacht hat, was ich genießen kann? Nun, das Letzte, werde nicht Bürger. Auch das ist kein Gebot, sodass es verboten wäre, das zu tun. Und es mag einzelne Situationen geben, in denen wir das tun könnten, aber im großen Ganzen warnt uns die Bibel davor und sagt, es ist nicht weise, wenn du eine Bürgschaft eintrittst. Ich möchte an dieser Stelle Schluss machen, noch einmal mit der Aufforderung, bemüht euch um dieses Thema. Es gibt in eurem Leben wahrscheinlich keinen Tag, an dem ihr nicht mit eurem irdischen Besitz zu tun habt. Nicht immer kauft ihr etwas, nicht immer verkauft ihr etwas, nicht immer geht ihr arbeiten, nicht jeden Tag kommt Lohn aufs Konto. Aber ihr habt immer damit zu tun. Und es ist wichtig, dass ihr euch bewusst werdet, du bist ein Verwalter dessen, was Gott dir gibt. Sei treu als Verwalter. Sei liebend in der Verwalterschaft. Verwalte es dankbar. Und verwalte es weise. Und studiere das Wort Gottes weiterhin auf das, was es heißt, treu zu verwalten und weise damit umzugehen. Amen. Lass uns zum Schluss aufstehen und noch beten. Unser allmächtiger Vater im Himmel, du bist so gütig und so freigebig und du beschenkst uns Menschen so reichlich, dass es eigentlich zum Staunen ist, warum es dann immer noch so viel armer Mensch gibt. Und das ist nur, weil wir sündig sind. Weil die, denen du es gibst, es nicht denjenigen geben, die es brauchen, die bedürftig sind, und weil wiederum viele, denen du etwas gibst, es so verschleudern, dass sie selbst verschuldet in Armut und Schuldenfallen hineingeraten. Ich möchte dich bitten, uns zum einen davor zu bewahren, ein solches Leben zu führen, wo wir selbst verschuldet in Bedürftigkeit hineinkommen oder durch Faulheit dort sind, und auf der anderen Seite aber uns auch zu liebenden Verwaltern machst, die treu das verwalten, was du ihnen gibst, die es dankbar verwalten und in dem Maße genießen, wie es gut ist in deinen Augen, und die weise damit umgehen, was du uns gibst. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen aus unserer Gemeinde und auch all den Zuhörern, die mit dabei waren, dass du sie dahin drängst, sich in der Bibel mehr damit zu beschäftigen, wie du möchtest, dass wir deine Gaben einsetzen, und dass sie das dann auch in ihrem Leben tun. Ich bitte dich in Jesu Namen. Amen.